Hallo und herzlich willkommen zu dieser Erkundung für Sie hier bei The Deep Dive. Heute tauchen wir tief ein in eine Metropole der Kontraste, Shanghai. Wir haben uns dadurch einen ziemlichen Berg von Material gewühlt, das Sie uns schickten, also offizielle Reisehinweise, persönliche Berichte, Foodblogs, Kulturführer, Architekturkram und auch Budgetanalysen. Unser Ziel ist es, die Essenz daraus zu ziehen, Ihnen ein vielschichtiges Bild von Shanghai zu vermitteln, das halt über diese typischen Hochglanzbroschüren hinausgeht, mit praktischen Ratschlägen, kulturellen Einblicken und vielleicht auch ein paar überraschenden Entdeckungen. Fangen wir doch direkt mal mit dem Praktischen an. Das ist wichtig für die Planung oder direkt bei der Ankunft. Ein Punkt vorab. Das Auswärtige Amt, also das AA, unser Außenministerium, weist darauf hin, dass Deutsche aktuell bis zu 30 Tage ohne Visum einreisen können. Das soll wohl bis Ende 2025 gelten. Aber ganz wichtig, prüfen Sie das bitte selbst noch mal kurz vor Ihrer Reise. Aber unabhängig vom Visum gibt's dann noch was, das betrifft alle, die polizeiliche Registrierung. Innerhalb von 24 Stunden nach der Einreise.
Genau, diese Registrierungspflicht ist keine Bitte. Die muss man machen. Im Hotel, da übernimmt das normalerweise die Rezeption. Das ist bequem. Aber wenn Sie privat unterkommen, dann müssen Sie selbst los. Zum örtlichen Public Security Bureau. Klingt vielleicht erstmal nach Bürokratie, aber die Quellen sind da eindeutig. Machen Sie es einfach. Dann gibt's keinen Ärger, keine Strafen, keine Nachfragen. Das ist halt so ein kleiner Einblick in dieses allgegenwärtige Regelwerk in China. Bei der Einreise selbst, da sollten Sie sich wohl, laut AAA und auch Reddit-Berichten, auf Fingerabdrücke einstellen. Und eventuell kurze Gesundheitschecks. Also Temperatur messen oder sowas.
Okay, das sollte man also auf dem Schirm haben. Gut. Und wie kommt man dann in dieser riesigen Stadt voran? Shanghai ist ja gigantisch. Wie navigiert man da am besten? Die Quellen scheinen sich da ja ziemlich einig zu sein.
Ja, das Bild ist wirklich klar. Die öffentliche Infrastruktur ist hervorragend. Die Metro wird eigentlich durch die Bank als das beste Verkehrsmittel genannt. Modern, sauber, riesiges Netz und echt günstig. Dann gibt es die beiden Flughäfen, Pudong, also PVG für die meisten internationalen Flüge, und Hongqiao. SHA, der ist eher für Inland. Interessant fand ich auch den Hinweis, der öfter kam, die Hochgeschwindigkeitszüge, zum Beispiel nach Peking, sind oft pünktlicher als Flüge. Und klar, dann gibt es noch die Maglev-Bahn, den Transrapid, schnelle Verbindung vom Flughafen Pudong rein in die Stadt. Ist auch eine Erfahrung wert, denke ich.
Klingt super effizient, aber was ist mit dem Straßenverkehr? Da hört man ja oft wilde Sachen.
Ja, das ist sozusagen die Kehrseite. Schienen top, Straße eher schwierig. Sowohl das Auswärtige Amt als auch viele Reisende auf Reddit waren da eindringlich. Rücksichtslose Fahrweise, hohes Unfallrisiko. Das wird oft genannt. Und wer selbst fahren wollte, was kompliziert ist, für den gilt 0 Promille. Strikt. Mit echt harten Strafen. Und ganz wichtig, Ihr internationaler Führerschein, der ist da ungültig. Sie bräuchten einen chinesischen.
Okay, also lieber auf Metro und Züge setzen. Verstanden. Ein anderes großes Thema in den Quellen ist ja Technologie im Alltag. Vor allem das Bezahlen. Das scheint ja eine komplett andere Welt zu sein.
Das kann man wohl sagen. Also Bargeld spielt da fast keine Rolle mehr im Alltag. Mobile Bezahlsysteme sind König. Allen voran Alipay und WeChat Pay. Und da sind sich die Quellen einig. Diese Apps sind quasi, lebensnotwendig. Man sollte die unbedingt vor der Reise runterladen, eine internationale Kreditkarte verknüpfen und diesen Verifizierungsprozess durchlaufen. Das Geld wird dann direkt von der Karte abgebucht. Und das ist nicht nur zum Bezahlen in Läden wichtig. Diese Apps sind ganze Ökosysteme. Man kann damit oft direkt Taxis bestellen, über Didi zum Beispiel. Kleiner Tipp aus Reddit: Der Fahrer fragt manchmal nach den letzten 4 Ziffern der Telefonnummer zur Identifizierung. Auch Metro- und Bustickets kann man meist direkt in den Apps kaufen und nutzen. Kostet oft nur umgerechnet 1 Euro oder weniger pro Fahrt.
Das klingt ja unglaublich praktisch. Fast schon, futuristisch. Heißt das, Bargeld kann man komplett vergessen?
Ja, ein kleiner Vorrat an Renminbi, also RMB, wird trotzdem dringend empfohlen. So als Backup. Gerade bei kleineren Händlern, auf der Straße, auf Märkten oder wenn die Technik halt doch mal spinnt, ist Bargeld gut. Und westliche Kreditkarten werden längst nicht überall akzeptiert. Das ist auch wichtig. Bei der Navigation, da gibt es eine interessante Beobachtung aus den Diskussionen. Apple Maps scheint in Shanghai erstaunlich gut zu funktionieren, sogar mit ÖPNV-Routen und Wartezeiten. Google Maps hingegen wird oft als unzuverlässig beschrieben. Alternativen wären dann Amaps, Maps.me oder das chinesische Baidu Maps, wobei man da teils Chinesisch können sollte.
Und wie ist das mit Internet und Kommunikation? Man hört ja immer wieder von dieser großen Firewall und der Frage nach VPNs.
Ja, da gibt es einen wichtigen Kipp, der öfter geteilt wird, eine eSIM. Die kauft man vor der Reise und installiert sie. Anbieter wie Airalo oder 3HK werden da genannt. Der Trick ist, die funktionieren oft über Roaming-Abkommen. Und dadurch hat man häufig Zugriff auf westliche Dienste, Google, WhatsApp, Instagram, ganz ohne VPN. Das ist relevant, weil VPN-Nutzung ist laut Auswärtigem Amt in China offiziell verboten. Weil sie trotzdem meinen, sie brauchen eins, Namen wie Let's VPN, Astral tauchen auf, dann müssen sie das unbedingt vor der Einreise installieren und einrichten. Sonst geht's nicht mehr. Ach ja, und eine gute Übersetzer-App mit Kamera- und Mikrofonfunktion ist Gold wert. Microsoft Translate, Baidu Translate. Die helfen echt. Aber so ein paar Brocken Mandarin wie Ni Hao für Hallo und Cixie für Danke, die öffnen trotzdem Türen, sagen viele Reisende.
Okay, die Basics hätten wir damit, glaube ich. Aber Shanghai ist ja viel mehr als nur Effizienz und die Skyline am Bund. Lass uns mal hinter diese glitzernde Fassade schauen. Wo findet man das authentischere, vielleicht traditionellere Shanghai?
Da gibt es einige echt faszinierende Ecken, die auch in den Reiseführern wie Agoda oder China Guide auftauchen. Tianzifang zum Beispiel. Stellen Sie sich das vor, ein Labyrinth aus engen Gassen mit diesen Shikumen-Häusern. Das sind diese traditionellen Stadthäuser, so eine Mischung aus West und Ost im Baustil, mit Steintoren. Heute sind die Gassen voll mit kleinen Künstlerateliers, Boutiquen, Cafés, Bars. Es ist schon touristisch, klar, aber es hat irgendwie eine sehr lebendige, fast intime Atmosphäre behalten.
Und die französische Konzession wird auch immer wieder genannt. Das ist dann wahrscheinlich ein krasser Kontrast zur hypermodernen Skyline von Pudong, oder?
Ein absoluter Kontrast, ja. Die französische Konzession mit ihren von Platanen gesäumten Straßen, der europäischen Architektur, den versteckten Innenhöfen, das fühlt sich an wie eine andere Welt. Fast wie eine Zeitreise. Hier spürt man diese Hi-Pi-Kultur, von der auch in Architekturartikeln die Rede ist. Dieser Shanghai-Stil, der beschreibt genau diese einzigartige Mischung aus chinesischen Wurzeln und internationalen, ja kolonialen Einflüssen. Das macht die Stadt so besonders.
Diese Mischung aus Alt und Neu, West und Ost, das scheint ja wirklich prägend zu sein. Gibt's noch andere Orte, die diesen Charakter zeigen? Vielleicht ein bisschen abseits der Hauptrouten?
Definitiv. Kennen Sie das 1933 Old Mill Fun? Das war laut einer Quelle mal der größte Schlachthof Asiens. Kaum zu glauben. Heute ist das Gebäude mit seinen verschlungenen Betonrampen und Brücken architektonisch einfach wow. Ein Kreativhub mit Läden und Restaurants. Total faszinierend. Ein ganz anderer Ort, aber ebenso bewegend, das Shanghai Jewish Refugees Museum. Das ist in einer ehemaligen Synagoge und erzählt die Geschichte der tausenden jüdischen Flüchtlinge, die im Zweiten Weltkrieg in Shanghai Schutz gefunden haben. Das ist eine Facette der Stadtgeschichte, die oft übersehen wird, aber unheimlich wichtig ist.
Das sind echt spannende Tipps, danke. Shanghai ist ja auch eine unglaublich dichte Stadt. Findet man da auch mal Orte zum Durchatmen? Grünflächen?
Ja, auch das gibt's. Der Gongqing Forest Park wird als große grüne Lunge beschrieben. Beliebt bei Einheimischen für Picknicks, Spaziergänge. Für einen längeren Ausflug empfiehlt eine Quelle die Insel Changxing. Ein ruhiger Rückzugsort mit Parks, Radwegen, sogar einem Strand. Und wenn Sie ein bisschen mehr Zeit haben, klar, dann sind die berühmten Wasserstädte drumherum eine Reise wert. Zhujiajiao, Tongli, Zhoujiang. Die werden oft Venedig des Ostens genannt. Laut China-Guide und Nutzerberichten kann man die gut als Tagesausflug von Shanghai ausmachen.
Kommen wir zu einem Highlight für viele. Das Essen, die Quellen überschlagen sich ja förmlich, wenn es um die Kulinarik geht. Was sind denn die absoluten Must-Eats, gerade so im Streetfood-Bereich?
Also ganz oben, da stehen zweifellos die Shaolongbao, diese berühmten Suppenknödel.
Serious Eats beschreibt die wunderbar. Hauchdünner Teig, der aber erstaunlich stabil ist, drin eine herzhafte Schweinefleischfüllung. Und das ist der Clou, ein Löffel voll heißer aromatischer Brühe. Die Brühe entsteht übrigens aus eingekochtem geleerten Fond. Eine Quelle erwähnt so augenzwinkernd das Gerücht, ein berühmter Laden würde Rinderaugen für die Gelatine nehmen. Ob's stimmt, egal, das Ergebnis ist legendär. Klassisch isst man die mit dunklem Zhejiang-Essig und feinen Ingwerstreifen zum Dippen.
Allein die Vorstellung. Gibt's da nicht auch eine gebratene Version, die oft genannt wird?
Genau, das sind die Shangjianbao, quasi die knusprigen Geschwister. Unten in der Pfanne goldbraun und kross gebraten, oben noch weich gedärft. Und auch gefüllt mit Fleisch und Brühe. Sehr lecker. Aber das ist echt nur die Spitze des Eisbergs. Die Quellen listen so viel auf. Cifan Tuan, das sind Klebreisbällchen mit Füllung. Kong Yu Bing, aromatische Frühlingszwiebelpfannkuchen. Shangxi Leng Mian, kalte Nudeln mit warmem, süßlichem Aal. Ein faszinierender Kontrast. Oder Yudunzi, frittierte Rettichküchlein. Man könnte sich tagelang nur durchfuttern.
Shanghai hat ja auch eine eigene Regionalküche, diese Benbang-Küche. Was macht die aus?
Die Benbang-Küche, so wie sie beschrieben wird, ist oft leicht süßlich. Und der Fokus liegt auf Fisch und Meeresfrüchten aus dem Yangtze-Delta. Roter Schmorbraten ist auch so ein Klassiker. Aber Shanghai ist natürlich eine Metropole, ein Schmelztiegel. Sie finden da Spezialitäten aus ganz China. Zum Beispiel Malatang, das ist eine scharfe Suppe aus Sichuan, da stellen sie sich die Zutaten selbst zusammen. Oder Jidanbing, so eine Art fluffiges Eierkrebs-Sandwich aus Nanjing. Und die Esskultur ist auch saisonal. Zum Drachenbootfest im Frühsommer gibt's überall Zongsi. Das sind in Bambusblätter gewickelte Klebereispättchen, süß oder salzig gefüllt.
Bei all den Köstlichkeiten ist aber wohl auch das Wie des Essens wichtig. Die Tischmanieren scheinen ja ein paar Fallstricke zu haben, auf die man achten sollte.
Absolut. Das ist ein wichtiger Punkt, der in den Kulturknickes wie V-Design-Trips oder auch in den Food-Blogs immer wieder betont wird. Ein paar Faustregeln. Oft bestellt der Gastgeber oder halt die ranghöchste Person für alle. Probieren Sie von allem ein bisschen und loben Sie das Essen. Das freut den Gastgeber immer. Schmatzen oder kleckern ist oft okay. Nicht so schlimm wie bei uns vielleicht. Am besten an den Einheimischen orientieren. Nase putzen, wenn es sein muss, kurz entschuldigen und vom Tisch weggehen. Und ganz wichtig, immer einen kleinen Anstandsrest übrig lassen. Auf dem Teller oder in der gemeinsamen Schüssel. Das zeigt, Sie sind satt, es war genug da. Und die vielleicht wichtigste Regel bei den Stäbchen. Stecken Sie die niemals senkrecht in den Reis. Das erinnert an Räucherstäbchen für Verstorbene. Ein absolutes No-Go. Rauchen am Tisch kann vorkommen. Und die Rechnung teilen ist eher unüblich. Meist lädt einer ein oder es geht reihum.
Das sind echt wertvolle Hinweise, um nicht blöd aufzufallen. Neben dem Streetfood gibt's doch sicher auch das andere Extrem. Schicke Restaurants, pulsierendes Nachtleben.
Auf jeden Fall. Shanghai ist bekannt für seine boomende Fine-Dining-Szene. Und für spektakuläre Rooftop-Bars mit wirklich atemberaubenden Ausblicken auf die Skyline. Quellen wie Nox oder Reddit nennen da Beispiele wie Flair Rooftop, Sir Ellie's Terrace, Bar Rouge. Es gibt immer mehr Michelin-Stern-Restaurants. Yilong Court oder Hakkasan am Bund zum Beispiel. Auch für Peking-Ente gibt's Tipps. Quanjudei gilt als traditioneller und günstiger, Dadong eher als modernere, teurere Variante. Muss man halt sehen. Und das Nachtleben ist auch total vielfältig. Von schicken Lounges bis zu Underground-Clubs wie Dada oder Celia's bei Pulse. Da ist für jeden was dabei.
Und das alles ist vermutlich deutlich günstiger als bei uns in Deutschland? Die Quellen erwähnen ja auch die Lebenshaltungskosten.
Das ist ein interessanter Punkt. Laut der Analyse von Wohin und Wann ist Essen gehen in Shanghai im Schnitt rund 51% günstiger als in Deutschland. Ein einfaches Mittagessen kostet demnach nur ein paar Euro. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei in einem Mittelklasse-Restaurant vielleicht so um die 17 Euro. Das macht natürlich auch gehobene Erlebnisse irgendwie zugänglicher. Transport ist sogar noch deutlich billiger, etwa 58% weniger als hier. Einkaufen auch so um die 33% günstiger. Nur Hotels sind nur moderat preiswerter, so um 11%.
Das relativiert die Kosten für so eine Reise natürlich erheblich. Kommen wir zum letzten großen Block: Kultur, Knicke und Sicherheit im Alltag.
Wie verhält man sich am besten, um respektvoll zu sein?
Also Höflichkeit und das Gesicht wahren. Das eigene und das des anderen, das ist fundamental. Wie Design-Trips gibt da konkrete Tipps. Bei der Begrüßung ältere oder Ranghöhere zuerst ansprechen, aufstehen. Ein leichtes Nicken oder eine angedeutete Verbeugung sind üblich, manchmal auch ein sanfter Händedruck. Pünktlichkeit ist wichtig, besonders bei Geschäftsterminen. Privat kann es lockerer sein, aber seien Sie lieber pünktlich und haben Sie Geduld, falls der andere sich verspätet. Kleidung sollte gepflegt sein, an religiösen Stätten Schultern und Knie bedecken, das ist klar.
Gibt's Unterschiede im Kommunikationsstil, auf die man sich einstellen muss? Das direkte deutsche Nein, ist das eher unangebracht?
Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Direkte Ablehnung wird oft vermieden. Man nutzt eher umschreibende, indirekte Formulierungen. Man sollte also lernen, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Und auch selbst eher indirekt sein, wenn man etwas ablehnt. Dieses Gesicht wahren ist da wieder zentral. Man will ja niemanden in Verlegenheit bringen. Körperkontakt mit Fremden ist eher unüblich. Also keine Umarmungen, kein Schulterklopfen. Längerer, direkter Augenkontakt kann als aufdringlich empfunden werden. Und eine Geste unbedingt vermeiden, nicht mit dem Finger oder gar dem Fuß auf Leute zeigen. Generell wird Bescheidenheit geschätzt. Prahlen kommt nicht gut an.
Und bei Gesprächsthemen? Gibt's da Tabus? Oder vielleicht unerwartete Fragen?
Politisch heikle Themen, Menschenrechte, Taiwan, Tibet, sollte man auf jeden Fall meiden. Das raten die Quellen dringend. Auch Religion kann schwierig sein. Gleichzeitig muss man darauf vorbereitet sein, dass einem selbst sehr persönliche Fragen gestellt werden. Nach dem Gehalt, Familienstand, Alter. Das ist oft nicht böse oder indiskret gemeint, sondern dient eher dem Kontaktaufbau, dem Einordnen. Man muss nicht alles beantworten, aber höflich ausweichen ist besser als eine brüske Abfuhr.
Noch ein Punkt aus den Quellen: Geschenke. Wenn man eine Kleinigkeit mitbringt, was sollte man beachten?
Geschenke sind grundsätzlich eine gute Idee. Die Quellen geben da detaillierte Tipps. Wenn möglich, 2 Stück mitbringen. Die Zahl 2 ist gut. 4 vermeiden klingt wie tot. Rotes, gelbes oder rosa Geschenkpapier ist positiv. Beliebt sind Alkohol, also guter Wein oder so. Hochwertige Süßigkeiten, Spezialitäten aus der Heimat. Was man vermeiden sollte: Uhren symbolisieren das Ende der Zeit. Scharfe Gegenstände wie Messer zerschneiden der Beziehung. Schuhe. Und alles in Schwarz oder Weiß, das sind Trauerfarben. Und ganz wichtig, immer mit beiden Händen überreichen.
Die Quellen erwähnen auch ein paar, naja, nennen wir es mal Alltagsbeobachtungen. Skurrilitäten fast. Eine Quelle, Coconut Sports, listet da Dinge auf wie Bodenreinigung im Club, während man tanzt. Oder das öffentliche Spucken in Mülleimer akzeptierter sei als lautes Naseputzen. Sind das verlässliche Eindrücke?
Man muss solche Anekdoten sicher mit Vorsicht genießen, kann subjektiv sein oder vielleicht auch schon wieder veraltet. Aber sie deuten schon auf kulturelle Unterschiede hin, was so die Vorstellungen von Öffentlichkeit und Hygiene betrifft. Das laute Naseputzen ins Taschentuch gilt vielen tatsächlich als unhöflich. Die Beobachtung mit dem lebenden Krabbeltier-Schmuck ist natürlich besonders bizarr. Sicher nicht alltäglich, aber zeigt vielleicht eine andere Einstellung zu Tieren oder war mal eine kurzlebige Mode. Solche Beobachtungen können aber Denkanstöße geben, die eigene Perspektive mal zu hinterfragen.
Ein ernsteres Thema ist die Überwachung und Sicherheit. Was sagen die Quellen dazu?
Das ist ein Punkt, den das Auswärtige Amt sehr deutlich anspricht und den Reisende auch bestätigen. Es gibt halt eine massive Kameradichte im öffentlichen Raum, hohe Polizeipräsenz. Das Internet ist stark zensiert, die Great Firewall. Zugang zu vielen westlichen Webseiten und Apps ist blockiert. Wie schon gesagt, VPN-Nutzung ist offiziell verboten. Man muss davon ausgehen, dass Online-Aktivitäten überwacht werden können. Das AA weist auch darauf hin, dass Behörden technische Geräte kontrollieren könnten, auch im Hotelzimmer.
Ist Shanghai denn trotzdem eine sichere Stadt für Reisende?
Die allgemeine Kriminalitätsrate, also gerade Gewalt, wird als gering eingeschätzt. Aber Taschendiebstahl, klar, in Menschenmengen, das kommt vor. Vorsicht auch bei Trickbetrug. Dieser Teahouse-Scam wird explizit genannt. Da werden Touristen in überteuerte Teezeremonien gelockt. Lohnt sich das vorher mal zu googeln. Überhöhte Preise, Kreditkartenbetrug sind auch Risiken. Seit 2023 gab es wohl vereinzelte Berichte über Messerangriffe auf Ausländer, das ist aber sehr selten. Grundsätzlich gilt,
Pass oder zumindest eine Kopie immer dabei haben.
Gibt es darüber hinaus noch rechtliche Fallstricke, die man echt kennen muss? Das AA warnt da ja oft sehr deutlich.
Ja, und die sollte man sehr ernst nehmen. Ganz oben, Drogen. Selbst kleinste Mengen für den Eigenbedarf können zu drakonischen Strafen führen, bis zur Todesstrafe, auch für Ausländer. Wichtig, auch Konsum im Ausland kann in China verfolgt werden, wenn er nachgewiesen wird, zum Beispiel durch eine Haarprobe. Ein weiteres großes Risiko sind Ausreisesperren. Die können nicht nur bei Strafverfahren verhängt werden, sondern auch bei Zivilprozessen, selbst wenn sie nur Zeuge sind, oder bei Geschäftsstreitigkeiten. Bis das geklärt ist, der Pass weg und sie kommen nicht raus. Und die Polizei hat weitreichende Befugnisse. Die können bei vielen Vergehen, auch so vage Sachen wie Störung der öffentlichen Ordnung oder illegaler Aufenthalt, bis zu 15 Tage Arrest ohne Richter anordnen. Beim Fotografieren, militärische Anlagen, sicherheitsrelevante Bereiche meiden. Und Personen immer um Erlaubnis fragen.
Das sind wirklich ernste Punkte, muss man im Hinterkopf behalten. Fassen wir also mal zusammen. Shanghai zeigt sich in den Quellen als eine Stadt der extremen Kontraste. Hypermodern, digital, aber gleichzeitig tief verwurzelt in Traditionen.
Genau, das macht den Reiz aus, aber eben auch die Komplexität. Die Vorbereitung ist echt entscheidend. Die richtige Technik, also Apps, Internet, das Wissen um die lokalen Regeln und Gepflogenheiten. Von der Registrierungspflicht bis zum Anstandsres beim Essen.
Der Schlüssel für eine gute Erfahrung scheint also die Bereitschaft zu sein, sich darauf einzulassen.
Mit kultureller Sensibilität, gut informiert. Was bedeutet das nun alles für Sie? Shanghai ist eben mehr als nur eine beeindruckende Kulisse. Es ist ein lebendiges Labor, wo globale Trends auf lokale Realitäten treffen. Und vielleicht nehmen Sie aus dieser ganzen Betrachtung einen Gedanken mit. Shanghai fordert uns irgendwie heraus, über unser eigenes Verständnis von Fortschritt, Privatsphäre, sozialem Miteinander nachzudenken. Die Art, wie dort Technologie so nahtlos im Alltag ist, vom Bezahlen bis zur Überwachung, während gleichzeitig diese komplexen sozialen Rituale und Traditionen gepflegt werden, das wirft echt spannende Fragen auf.
Eine letzte Frage vielleicht für Sie zum Weiterdenken. Wie erleben wir diese Spannung oder vielleicht sogar die Synergie zwischen dieser extremen digitalen Effizienz und diesen tief verwurzelten kulturellen Codes, wie diesem Konzept des Gesichtswahrens? Was passiert, wenn die Logik einer App auf jahrhundertealte Höflichkeitsregeln trifft? Das ist eine Dynamik, die Sie in Shanghai vielleicht selbst beobachten und reflektieren können.
Denken Sie mal drüber nach.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Erkundung von Shanghai. Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Reise begleitet haben. Wir hoffen, diese Zusammenfassung war nützlich für Sie und hat vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Bis zum nächsten Mal hier bei The Deep Dive.